Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Ein sehr umfassendes Buch zur Tour de France, erschienen im Verlag Edelsports. Ein Werk, das fast eine wissenschaftliche Arbeit ist, von Autor und Journalist Stefan Klemm. Er hat die Tour 15 Mal begleitet und sich darüber hinaus auch intensiv mit dem drittgrößten Sportereignis der Welt befasst. Mit einer umfangreichen Literaturrecherche und zahlreichen Gesprächen mit ehemaligen Fahrern, Verwandten, Tourbeteiligten, Dopingexperten und auch mit Tourdirektor Christian Prudhomme, der das Vorwort geschrieben hat. Dramaturgisch ist das Buch in 21 Kapitel eingeteilt. Auf unserem Deutschlandfunk-Messestand hat Stefan Klemm erzählt, warum.
Die Tour de France hat 21 Etappen und wir haben die Kapitel auch Etappen genannt und deshalb hatte ich den Anspruch zu sagen, komm, wir machen auch 21 Kapitel gleich Etappen.
Und in diesen 21 Etappen oder Kapiteln haben wir ganz unterschiedliche Darstellungsformen. Also das ist nicht einfach nur runtergeschrieben, sondern das sind Geschichten über und von der Tour de France, Reportagen, Porträts. Es ist auch die Nacherzählung, also es sind sehr, sehr unterschiedliche Stilformen. Was hat Sie dazu bewegt, dieses Buch in dieser Weise so zu schreiben?
Ja, ich gehe schon länger schwanger mit dieser Idee. Ich bin als Reporter 15 Mal bei der Tour de France gewesen und mich hat immer dieser ganze Kosmos fasziniert. Dieses drittgrößte Sportereignis der Welt, das es ja ist, und von den jährlichen Sportereignissen, die es gibt, ist es sogar das größte der Welt. Und es hat natürlich einen riesen Aufwand, weil es immer morgens an einem Ort startet und abends an einem anderen Ort endet und am nächsten Tag wieder an einem ganz anderen Ort startet und wieder endet. Und dieser Wanderzirkus, der damit verbunden ist, der jeden Tag so um die 5000 Leute in Bewegung setzt und alle wissen genau, was sie zu tun haben, das hat mich immer schon fasziniert, unabhängig natürlich auch von dem großen Sport, der dort geboten wird, von den Geschichten und Legenden, die die Fahrer dann schreiben.
Fangen wir mit den Legenden an. Das Buch beginnt mit den Anfängen der Tour de France. Ja. Das liegt natürlich nahe. Und das Spannende daran ist, das war im Grunde ein Zeitungskrieg.
Ja, genau. Also Sportzeitungen haben damals Auflage damit gemacht, dass sie immer absurdere Radrennen erfunden haben, die eine unglaubliche Länge hatten zum Teil. Es gibt ein ganz besonderes Rennen, Paris-Brest-Paris, das sind 1200 Kilometer an einem Stück in um die 48 Stunden zurückgelegt. Und das hat natürlich dann die Leser der damaligen ausrichtenden Zeitung Le Vélo, das Fahrrad, sehr interessiert und die Zeitung erfreute sich riesigen Absatzes. Und es kam mit der Zeit eben so, dass der Gründer von Le Vélo, Pierre Giffard, sich ein bisschen politisch geäußert hatte, Partei ergriffen hatte für einen jüdischen Offizier, der zu Unrecht verfolgt wurde und bestraft wurde, Dreyfus, die berühmte Dreyfus-Affäre. Und in dem Zusammenhang haben Sponsoren und Werbeträger dieser Zeitung Le Vélo gedacht, wir gründen eine eigene Zeitung. Die hatte den Namen Lotto Velo und die haben dann auch Radrennen erfunden, Paris-Bordeaux zum Beispiel, aber das hat nicht so richtig gezündet. Und es gab obendrein dann auch noch so einen Plagiatsprozess und das Ergebnis davon war, dass diese Zeitung Lotto hieß, aber Radrennen ausrichten wollte. Also sie hieß Auto und wollte Radrennen ausrichten.
Wir müssen daran erinnern, wir reden über das Jahr 1903 und dieser Zeitungskrieg führte dann dazu, dass sie sich immer mehr übertreffen wollten und daraus gebar sich dann die Tour de France.
Genau, dann hatte tatsächlich ein Redakteur von Pierre Giffard, von Le Vélo, ist gewechselt zu Lotto, zu Henri Desgrange, dem damaligen Chefredakteur und Gründer. Und der hatte die zündende Idee, ja, wir kommen hier nicht weiter mit unseren Radrennen, lass uns doch mal ein Etappenrennen durch Frankreich machen, eine Tour de France. 6 Etappen hatte er sich so gedacht, das klingt zufällig gewählt, ist aber gar nicht so zufällig, weil es gab damals sehr, sehr viele 6-Tage-Rennen, sodass diese Zahl 6 im Kopf schwirrte und tatsächlich auch dann umgesetzt wurde.
Und das hatte natürlich nichts mit dem zu tun, was wir heute erleben, also dieser Kosmos, den Sie vorhin beschrieben haben mit der Werbekarawane, mit diesen Tausenden von Menschen, die im Wanderzirkus immer mitwandern von Etappe zu Etappe, sondern damals war das was völlig anderes.
Genau, es gab 60 Starter, 60, nicht mehr. Und in der Zeit, wo gerade das Auto erfunden wurde, sozusagen als Begleitfahrzeuge, kann man sich das nicht abenteuerlicher vorstellen. Also die Straßen gab es im Grunde nicht, es waren Schotterwege oder asphaltiert, war dann eben Kopfsteinpflaster. Die Räder waren schwer, bis zu 16 Kilo, hatten keine Gangschaltung und man war allem ausgesetzt. Regen, Hagel, Gegenwind und durfte auch nicht im Team fahren. Das heißt, man durfte nicht jemand haben als Favorit, der vor einem fuhr und den Wind wegnahm. dann wurde man disqualifiziert. Also es waren ganz archaische Regeln und archaische Strukturen damals.
Genau, und wenn dann das Fahrrad kaputt ging, dann passierte es sogar, dass ein Zuschauer, der am Rand stand, einem ein neues Fahrrad gab.
Auch das war im Reglement gestattet. Ja. Man durfte halt einzelne Teile nicht auswählen, aber das ganze Fahrrad dann tatsächlich austauschen. Und wenn dann jemand am Streckenrand stand, der eins hatte, dann war das ein dankbarer Abnehmer.
Dieses Buch ist ja nicht nur eine historische Abhandlung von der Tour de France, sondern es geht ja um ganz, ganz viele Aspekte. Ja. Eine Geschichte ist schon sehr emotional und sie wird auch jetzt gerade wieder herausgekehrt, nämlich die von Bartali.
Ja, Gino Bartali. Gino Bartali ist ein italienischer Tour de France-Sieger, 1938, 1948. Dazwischen lag der Zweite Weltkrieg. Wenn man sich den wegdenkt, dann kann man ja sagen, Mauer, der hätte eine ganze Reihe von Rennen gewonnen, hat er aber wegen des Krieges nicht schaffen können. Aber Gino Bartali ist dann in den Widerstand gegangen gegen die Deutschen, gegen die Nazis. Er wohnte in der Toskana, ist dann immer zu einem Kloster nach Assisi gefahren, wo gefälschte Pässe hergestellt wurden. Die hat er in seinem Lenkerrohr und in seinem Rahmenrohr versteckt und hat auf diese Weise 800 ausreisewillige Juden gerettet, die tatsächlich dann mit diesen gefälschten Papieren ausreisen konnten. Und seine Enkelin habe ich getroffen, Gioia Bartali, die hat die ganze Geschichte sehr, sehr ausführlich und italienisch emotional erzählt.
Und wie war diese Begegnung?
Ja, sie war natürlich auch für mich emotional, weil sie natürlich haargenau erzählen konnte, wie er dann so von sich und dieser Zeit als Radfahrer erzählt hat. Aber er hat bis zu seinem Tod eben nichts davon erzählt, dass er im Widerstand war. Er sagt, das ist nicht so wichtig, das ist selbstverständlich, da muss ich jetzt nicht groß drüber reden. Er hat es erst auf seinem Totenbett seinem Sohn erzählt, dem Vater von Gioia, und das kam erst postmortem raus.
Und das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, eine sehr schöne Geschichte. Nun hat die Tour de France auch nicht so schöne Geschichten erlebt. Wir haben eine ganz lange Phase von vielen immer wiederkehrenden Dopingfällen.
Ja.
Und die spielen natürlich in dem Buch auch eine entsprechende Rolle. Also ist ja vieles bekannt und das Buch enthüllt jetzt auch nichts Neues, aber es ordnet nochmal wieder sehr gut ein.
Ja, wenn man das so betrachtet, nichts Neues mag sein, aber wenn man halt alles nochmal so ordentlich zusammenfügt, ja, ergibt sich dann wieder auch ein ganz spezielles neues Bild in einer Form, die so vielleicht auch noch gar nicht da war. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es gab immer schon die unglaublichen Herausforderungen. Die erste Tour de France, die hatte 2400 Kilometer verteilt auf 6 Etappen, also jeden Tag 400 Kilometer im Schnitt. Und diese Anstrengungen, ich schilderte ja gerade, ohne Gangschaltung, ohne alles, mit wahnsinnig dämlicher Nahrung aus heutiger Sicht, Hähnchenschenkel und Rotwein.
Ja. Und die Fahrer kamen Stunden später, ja, riesengroße Abstände.
Ja, also die Anstrengung, dieses Leid, diese Qual, die war natürlich immer schon da und es war niemals sanktioniert, sich zu unterstützen mit irgendwelchen leistungssteigernden Substanzen in der Frühzeit der Tour. Das heißt, die haben zu allem Möglichen gegriffen, was denkbar war. Zu Koffein ist noch das Harmloseste, aber auch es gab ein Gemisch mit Strychnin und Heroin. Das wurde in Getränkeform gereicht und zu sich genommen. Es gab dann in den 50er Jahren einen Tourarzt, Pierre Dumas, der sehr Wegweisendes geleistet hat, weil er festgestellt hat, dass immer mehr Fahrer zu Amphetaminen greifen und dann nicht mehr zurechnungsfähig sind, nachdem sie vom Rad gestiegen sind, weil sie immer noch den Eindruck haben, sie müssten weiterfahren und nicht zur Ruhe kommen. Und er hat auch festgestellt, dass das massive gesundheitliche Folgen hat. Und nicht zuletzt ihm ist es dann zu verdanken, dass es auch Dopingkontrollen gab oder Anti-Doping-Gesetze sogar in Frankreich, in der Folge davon Anti-Doping-Kontrollen, beginnend mit 1966.
Was danach folgte, war ja immer ein permanentes Hase-Igel-Spiel.
Ja.
Das ja eigentlich bis heute fortdauert. Also wir wissen immer nie, ist das wirklich eine saubere Leistung? Das wissen wir bis heute nicht. Und wir wissen auch nicht, ob die vergangenen Tourhelden nicht doch auch unsauber gearbeitet haben.
Ja, das ist natürlich richtig. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade der Radsport sich sehr große Mühe gegeben hat, aufgrund der Skandale, die er erlebt hat, eben auch zu suchen. Und wer viel sucht, der findet natürlich auch Dinge. In anderen Sportarten wird meiner Meinung nach nicht weniger gedopt. Auch im Fußball ist Doping immer wieder relevant gewesen. Aber es wird halt nicht genau hingeguckt. Und wenn man nichts sucht, kann man natürlich auch nichts finden. Im Radsport ist das jetzt ein bisschen anders. Aber trotz dieser vielen Suchen und trotz dieser vielen Recherchen, biologischer Pass als Stichwort, kommen nicht so viele, die durchs Rost fallen, wie es damals der Fall war in der Ära rund um Lance Armstrong, würde ich mal sagen.
Lance Armstrong ist ein gutes Stichwort. Sie haben ein Kapitel, in dem im Grunde die großen Tourhelden dargestellt werden. Also alle die im Grunde mindestens fünfmal die Tour gewonnen haben.
Das sind die Rekordsieger,
diejenigen, die, ja, mit denen man die Tour de France einfach auch verbindet. Ja. Angefangen von Jacques Anquetil, Bernard Hinault.
Eddy Merckx.
Vor allen Dingen Eddy Merckx, auch ganz groß.
Den ich auch besuchen durfte. Das war natürlich auch eine große Ehre, dass er mich empfangen hat. Und Miguel Indurain.
Diese vier haben
fünfmal die Tour gewonnen.
Und Lance Armstrong taucht dann als Phantom auf. Warum haben Sie dieses Wort benutzt, Phantom?
Weil er wie ein Phantom durch die Tourgeschichte geistert. Er hat sie 7-mal gewonnen, aber die 7 Titel sind ihm aberkannt worden, eben weil ihm, wie es dann in der Begründung der USAIDA, der Anti-Doping-Agentur der USA hieß, das komplexeste, perfideste Doping-System aller Zeiten nachgewiesen wurde. Und dann wurde auch, obwohl einige Toursiege verjährt waren, wurde dann diese Verjährungsfrist wegen der besonderen Schwere der Schuld aufgehoben und alle 7 Siege gestrichen. Und die Organisatoren der Tour, für die ist das natürlich grundsätzlich eigentlich ein Debakel, wenn man Radrennen ausrichtet und dann 7 Jahre hat ohne Sieger, weil sie haben auch keinen nachfolgen lassen.
Weil die genauso schwierig gewesen wären.
Weil die auch alle in Dopingaffären verstrickt waren, zumindest die ersten 10, und wen nimmt man dann? Und dann haben sie sich entschieden, damit offensiv umzugehen und zu sagen, als Mahnmal für diese schwierige Zeit und als Beginn einer neuen Zeit, wir führen Lance Armstrong weiter, aber streichen ihn durch. Das heißt, man hat ein markantes Denkmal in negativer Hinsicht für das Thema Doping in Bezug auf Armstrong an. Und deshalb das Phantom.
Sein großer Konkurrent war ja nun mal auch Jan Ullrich. Sind wir eigentlich je dieser Person Jan Ullrich gerecht geworden?
Es ist schwierig zu sagen. Jan Ullrich ist ja kein schlechter Mensch, aber er wurde so behandelt, weil er zu einem Geständnis gedrängt wurde, was er nicht leisten wollte. Und das konnte keiner verstehen. Jeder wusste, dass er gedopt hat, und er selber sagt auch jetzt in der Rückschau, was habe ich denn erzählt, was ihr nicht schon alle wusstet? Und dennoch war er so eine Persona non grata und hat darunter unfassbar gelitten. Sein Mantra war ja immer, erstens, ich habe keinen betrogen.
Ja, das hat er
kann man ja so sagen. Und zweitens, ihr wisst ja schon alles. Und daraus kam er dann nicht mehr so richtig raus. Und er wollte, das wäre noch ein dritter Punkt gewesen, er wollte auch nie jemand mit reinreißen aus seiner Zeit. Er sagt, wenn ich alles gesagt hätte, was ich weiß, wären ganz viele andere auch unverschuldet durch mich an den Pranger gestellt worden. Und dieser Zwiespalt hat ihn vollkommen fertig gemacht. Da ist er vollkommen seelisch dran zerbrochen. Aktuell würde ich mal sagen, geht es ihm gut. Er ist aber immer noch gefangen in den Polen zwischen Depression und Manie. Und gerade ist er dazwischen, in meiner Meinung nach.
Jetzt haben wir ja auch danach noch eine Ära gehabt von richtig guten Radsportlern, die aber von der medialen Aufmerksamkeit nicht das erreicht haben, was ein Jan Ullrich erreicht hat. Ich rede jetzt von Marcel Kittel, André Greipel und Toni Martin. Das ist ja auch eine Ära, die haben so viele Etappensiege geholt, 30 an der Zahl.
Innerhalb kürzester Zeit,
ja.
14 Kittel, 11 André Greipel und 5 dann Toni Martin, also 30 Etappensiege in 7 Jahren. Also das hat es auch in Frankreich für die Tour de France nicht gegeben, dass eine Nation so viele Etappensiege hat. Aber die drei sind ein gutes Beispiel, weil sie waren zwischen 2011 und 2017 so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und hatten halt in Deutschland dann auch dieses Problem so ein bisschen gelöst, weil Jan Ullrich ist 2006 aufgeflogen als Fuentes-Kunde beim Dopingnetzwerk. Und in der Zwischenzeit sind in Deutschland ganz viele Radrennen gestorben, ganz viele Sponsoren abgesprungen. Und die drei haben es geschafft, durch eine völlige Transparenz, die sie nach außen gezeigt haben, sich immer wieder haben beobachten lassen bei ihren Trainings, haben sie wieder so ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen. Sodass dann tatsächlich die ARD, die ausgestiegen war aus der,
dann wieder einstieg,
aus der Live-Berichterstattung, dann wieder eingestiegen ist, natürlich auch im Zuge der Erfolge.
Jetzt gibt es ja die Tour de France Femme.
Ja.
Also eigentlich eine Wiederbelebung. Es gab ja tatsächlich schon mal ein Frauenrennen.
In den frühen 80er Jahren.
Ja, und es ist im Grunde wiederbelebt worden. Warum ist es eigentlich in den 80er Jahren nicht durchgestochen?
Ja, es war dann auch am Anfang ganz dämlich organisiert. Sie haben halt die armen Frauen 50 Kilometer vor dem Feld der Männer fahren lassen, aber auch nur 50 Kilometer vom Ziel sozusagen auf die Strecke geschickt. Das war natürlich unwürdig. Und auf lange Sicht hat sich das nicht durchgesetzt, weil auch Sponsoren dann abgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und erst als der Frauenradsport zunehmend an Popularität gewann, völlig zu Recht, weil sie leisten genau dasselbe wie die Männer, wenn auch die Etappen ein bisschen kürzer sind, hat die tourausrichtende Organisation ASO, Amaury Sport Organisation, sich gedacht, ja, warum machen wir das denn nicht auch für die Frauen? Und das war dann vor 2 Jahren das erste Mal so. Und ein durchschlagender Erfolg in allen möglichen Medien. Erstmals hat dieses Jahr auch die ARD komplett live übertragen und kann sich über gute Einschaltquoten nicht beklagen. Also wir hatten dieses Jahr tatsächlich den Fall, dass es eine Siegerin gab, die nur mit 4 Sekunden Vorsprung nach 8 Tagen gewonnen hat. Und man muss dazu sagen, dass der Tourdirektor Christian Prudhomme bei der ersten Präsentation der Tour so einen Fehler gemacht hat, wie er selber sagt, dass er gesagt hat, wir haben zwei Touren, genau, Vive les Tours, also Plural, aber im Grunde hat er gemerkt, das ist falsch. Wir haben ja auch nicht 2 Roland Garros oder 2 Wimbledon, sondern einen Wimbledon und eine Tour de France. Und deshalb zählt für ihn jetzt beides gleich. Und das ist natürlich ein riesiger Schritt in der Wahrnehmung des Frauenradsports.
Das Buch endet mit einer, wie ich finde, schon ein bisschen gewagten These. Die Tour ist gar kein Radrennen.
Ja, genau. Das ist mir halt aufgefallen, weil ich einmal die Möglichkeit hatte, auf dem Motorrad eine Etappe zu begleiten. Und wenn dann Ausreißer dem Feld vorausfahren, sind da ungefähr 20 Autos um diesen Ausreißer drumherum. Kameraleute, sein Team und irgendwie Zulieferer, Materialwagen, neutrale Materialwagen. Und in der Phase, wo es noch keine Elektroautos gab, war das ein stinkender Begleittross. Und ich habe mich gefragt, wie halten die das aus? Also um die herum, man denkt ja an eine fantastische Freiluftsportart, um die herum nur Abgase. Aber das ist halt Teil des Radsports und deshalb hatte ich mir gedacht, schreibe ich doch mal auf, weil das ja keiner weiß, dass eigentlich Autos mit die Hauptrolle spielen in einem Radrennen.
Und da schließt sich am Ende wieder der Kreis Lotto.
Lotto, genau.
Genau, Lotto, das Magazin, was am Anfang des Zeitungskrieges stand und in der Konkurrenz war zu Le Vélo.
Vielen Dank. Danke, Jessica. Danke.